Deutschlandfunk Kultur Tonart
2019. Pop in Deutschland, aus Deutschland, ist überhaupt kein Thema mehr. Von den Top 10 der deutschen Alben in den Charts sind 8 von 10 von Künstlerinnen und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum. Aber nur deutsch sind sie nicht. Das ist ja auch nicht erstaunlich. In Deutschland hat ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Bei den unter 5-jährigen Menschlein haben sogar weit mehr als ein Drittel einen Migrationshintergrund. In den deutschen Top 10 Albumcharts haben auch fast die Hälfte der Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben, einen Migrationshintergrund. Und deswegen sprechen wir heute über dieses postmigrantische Element in der Popmusik. Postmigrantisch, das ist ein Begriff, den ursprünglich die Theaterfrau Shermin Langhoff geprägt hat, für ihre Art Theater zu machen. Und Soziologen benutzen ihn weiter, um eine Gesellschaft zu beschreiben und zu erforschen, für die Einwanderung nicht der Sonder-, sondern der Regelfall ist, in der Migration ein prägendes Phänomen ist, das diskutiert, reguliert und ausgehandelt werden muss, aber nicht rückgängig gemacht werden kann. Und dafür haben wir vor einer Woche die Musikerin Derya Şimşek eingeladen. Sie ist als Tochter türkischer Einwanderer in Deutschland aufgewachsen und macht mit ihrer Gruppe Şimşek Musik, in der sich Pop, Psychedelisches und anatolische Folklore mischen. Wir hören da mal kurz rein. Herzlich willkommen, Derya Yildirim.
Hallo.
Ich würde gern über Heimatnot sprechen. Diesen Begriff hat der Publizist Zafer Senocak erfunden. Er hat gesagt, Heimatnot ist überall spürbar. Die gibt es, wenn man die Heimat verloren hat, ohne sie jemals verlassen zu haben. Wo sollen wir denn jetzt hin? Das wird zu einer drängenden Frage, dringlich und rhetorisch zugleich. Auf ihrer EP Nem Kaldi gibt es einen Song, der heißt Gurbet. Kann man Gurbet mit Heimatnot übersetzen?
Vielleicht, ja. Gurbet, also es ist eher mit dem Wort Heimweh zu vergleichen. Dieses Wort hat sich, glaube ich, eher etabliert durch die türkischen Gastarbeiter, die aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen mussten und dann sich in Deutschland breit gemacht haben und immer noch hier sind.
Yeah.
Jetzt bin ich auch da, dritte Generation. Deshalb glaube ich nicht, dass man das wirklich mit Gurbet in Verbindung bringen kann. Heimatnot.
Aber genau deswegen frage ich Sie, weil Sie ja in Deutschland groß geworden sind, ne? Aber natürlich als mit der Migration der Eltern natürlich ist eine andere Kultur gibt und ich weiß es von mir selber, ich habe auch nie in Serbien gelebt und trotzdem ist da was.
Das stimmt total. Also ich wurde nicht in der Türkei geboren. Ich habe Türkei immer nur durch meine Eltern kennengelernt. Und die Musik hilft mir dabei und begleitet mich ja auf meinem ganzen Weg quasi.
Das zu finden.
Ja, also genau, aber was denn zu finden? Also darum geht's ja. Also,
ja, total.
Ich bin einfach jemand, der in Deutschland geboren ist, aber trotzdem, das Türkische ist natürlich total dominant in meinem Leben, weil ich eigentlich mein ganzes Leben der Musik gewidmet habe und immer noch widme und ich spiele eben die...
Und das tun Sie, um sich das zurückzuholen? Um diese Heimat fester zu bauen?
Nein, also das ist super schwierig. Ich muss kurz überlegen. Wenn ich Musik mache oder Dinge tue, die was mit der Musik zu tun haben, mache ich das nicht, weil ich ein Ziel erreichen will, sondern ich bin einfach in dem Moment da. Ich bin einfach da. Und das, was kommt und da ist, nehme ich dann auch so an. Ich mache nicht diese Musik, um irgendwie meine Gedanken zu verfestigen oder sonst was. Weil heute fühle ich mich so und morgen anders, ganz sicher. Oder auch nicht. Also Und das liebe ich einfach daran, dass ich jeden Tag einfach eine andere Farbe haben kann. Und das spüre ich meistens auf der Bühne. Deswegen liebe ich das, ja, meine Musik mit anderen Menschen zu teilen und das eben auf der Bühne, wenn sie mir alle eben zuhören und ich mir sogar zuhöre.
Zu welchen Nationen oder Communities zählen Sie sich? Was für ein Selbstverständnis, was für eine Kultur haben Sie und wie haben Sie das für sich herausgebildet und entschieden?
Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, ich werde es in 50 Jahren nicht wissen.
Na, und diese Kategorien, Deutsch oder Türkisch, Deutsch, Türkisch, Migrantisch, also diese ganzen Schubladen. Gibt es da irgendeine, wo Sie sagen, ja, da bin ich jetzt, also da bin ich drin? Oder wenn mich jemand fragt, dann antworte ich so?
Ja, es ist sehr schwierig für mich, in diesen Schubladen zu denken oder beziehungsweise mein Denken weiterzuführen, weil ich denke auch in Schubladen. Also in den letzten Jahren ist mir eigentlich bewusst geworden, dass immer andere Menschen mich in diese Schubladen gepackt haben. Ich war nie Deutsch-Türkin. Der Deutsche hat mich so genannt. Und ich habe keine Lust mehr drauf. Und ich möchte auch nicht eine deutsche Person sein, die türkischen Migrationshintergrund hat. Also es gab Tage, wo ich so auf die Bühne gerufen wurde und ich fand mich total stolz dabei. Aber ich bin kein Vorzeige-Migrantenkind und deswegen gibt es für mich keine Schubladen. Ich kann Türkisch sprechen, meine Lieder sind alle auf Türkisch. Ich habe auch mal deutsche Kinderlieder eingesungen, das Einmaleins oder so. Ich habe auch schon mal iranische Sachen gesungen. Ich kann auch Englisch sprechen und singen. Also ich glaube, dass ich mich in ganz vielen unterschiedlichen Kulturen und Sprachkulturen zu Hause fühle und dadurch definiere ich mich.
Wir sprechen über die postmigrantische Gesellschaft, also eine, in der unterschiedliche Identitäten miteinander, manchmal auch gegeneinander leben, in der Werte und Ziele ausgehandelt werden müssen. Und da gibt es viele kleine Fallen. Eine, die mit Identität zu tun hat, ist der Vorwurf der kulturellen Aneignung. Also wenn zum Beispiel deutsche Musikerinnen oder Musiker Folklore oder Instrumente oder die Sprache anderer Länder oder Kulturen benutzen, was besonders heftig kritisiert wird, wenn sich diese Musikerinnen und Musiker nicht für deren Herkunft interessieren. Der ja Yildirim, wie stehen Sie zu dem Vorwurf kulturelle Aneignung, der ja eine Waffe im Kampf der Identitäten sein kann?
Ich selber habe ja das Privileg, mit der türkischen Kultur aufzuwachsen.
Genau, Ihnen kann man das nicht vorwerfen. Das heißt, aber Herbert Grönemeyer auf seinem aktuellen Album hat zum Beispiel ein türkisches Lied.
Finde ich toll. Ich fand das total interessant, irgendwie voll toll und auch witzig. Ja, weil ich seinen Akzent irgendwie total witzig fand. Aber ich finde das voll schön, was Herbert Grönemeyer gemacht hat, weil damit nimmt er die türkische Sprachkultur einfach wahr. Und er ist ja kein unbekannter Mensch so in Deutschland.
Nee, und der steht natürlich auch für dieses, ne? Also der war schon von Bochum und von Zechenarbeit und so, hat er das auch in seiner musikalischen Biografie ja drin, ne?
Okay, ich weiß leider nicht so viel über seine musikalische Biografie. Also es geht erstmal nur um mein erstes Feeling. Ich fand das eigentlich ganz toll. Und ich finde das grundsätzlich schön, wenn jemand aus einer anderen Kultur kommt und sich für eine andere Kultur interessiert und das in seiner Musik umsetzt. Ich finde das, aber wenn wir dann mehr in die Tiefe gehen, dann fangen eben diese ganzen Probleme an. Aber die sind alle sehr subjektiv, finde ich. Ich muss Herbert Grönemeyer kennenlernen, ich muss mit ihm reden, um überhaupt ihn eine kulturelle Aneignung vorwerfen zu können.
Klar.
So, weil ich habe mich nämlich selber ertappt letztes Jahr auf dem Outer National Festival in Bukarest, dass ich jemandem kulturelle Aneignungen vorgeworfen habe. Es ging darum, dass, wir müssen ja jetzt nicht über diese Sache
genau
sprechen,
eben.
Aber es geht.
Aber nur um zu verstehen, was da war, genau.
Für mich kommt diese kulturelle Aneignung immer dann zum Vorschein, wenn jemand ein Instrument spielt aus einer Kultur, die er nicht kennt oder sich damit nicht so auseinandersetzt. Da nimmt jetzt jemand ein Instrument von einer anderen Kultur in die Hand und spielt es oder nimmt es auf sein Album auf, weil es populär ist. Mhm. Das ist gefährlich, finde ich. Und ich finde das eigentlich nicht in Ordnung. Gleichzeitig frage ich mich selber, das ist doch nicht dein Bier. Ist doch egal. Lass ihn doch machen, was er will. Oder lass sie doch machen, was sie will.
Genau, weil worin besteht die Gefahr? Sie haben gesagt, das ist gefährlich, wenn jemand das einfach so macht. Was ist denn die Gefahr daran?
Gefährlich ist es deshalb, weil ich mich irgendwie angesprochen fühle, wenn es um türkische Kultur geht.
Mhm.
Ich fühle mich irgendwie verarscht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich selber in dem Prozess bin, die türkische Kultur zu verstehen und dieser Kultur so einen großen Respekt gebe. Und als jemand, der in Deutschland geboren ist und sich mit der türkischen Kultur, wenn nicht genauso viel mit einer Person, die in der Türkei geboren und aufgewachsen ist, auseinandersetze, es juckt mich einfach, wenn jemand von außen kommt und irgendwie irgendwas macht mit der türkischen Kultur und um sich, was weiß ich, ist ja egal, was die Konsequenzen sind, ob man sich populär machen will oder so ein paar Sounds auf seinem Album haben will, weil das irgendwie cool ist. Aber wie gesagt, gleichzeitig denke ich mir auch, lasst die Person noch machen, was sie wollen. Also genau wegen einer Meinung wie meiner entstehen ja diese blöden Probleme.
Naja, und andere würden sagen, genau wegen dieser Person, die einfach das Instrument nimmt.
Deswegen will ich mich immer noch bei dieser Person entschuldigen, weil vielleicht mag diese Person einfach diesen Sound irgendwie. Oder vielleicht sind diese Obertöne dieses Instruments einfach perfekt, um irgendwie die Sounds in der Bridge mit anspielen zu lassen. Und dann ist das auch okay.
Ja, also, das ist nämlich genau das Problem, finde ich, mit kultureller Aneignung, ist eben diese Selbstbehauptung von Einzelnen und Minderheiten versus die Freiheit der Kunst. Ja, und auch diese und die Transzendenz der Kunst, die ja alle eigentlich gut finden, ja, die ja auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse ist, ja. Also ich meine, jede große Kunst ist nicht an eine Nation, an einen Stamm gebunden. Und das finde ich ist eben auch, ne? An der Grenze bewegt man sich die ganze Zeit mit diesen Vorwürfen von kultureller Aneignung, aber auch von politisch Korrektem oder nicht und auch Tabus. Ja, wie weit kann man die brechen? Wann ist es wirklich gegen jemanden und wann ist es nur einfach so locker machen und die Dinge nicht so ernst nehmen? Ja. Und in die Richtung geht auch meine nächste Frage, wenn nämlich solche alten Gewissheiten in Frage gestellt werden, wenn ganz vieles in der Gesellschaft post ist oder trans, ja, überschreitend oder irgendwie danach, und wenn der Kunst, der Kultur, aber auch der Politik und der Arbeit diese klaren Identitäten entgrenzen, dann führt das natürlich auch dazu, dass manche völlig verwirrt sind, nicht mehr wissen, was sie machen sollen, die auch mit dieser Ungewissheit nicht gerne leben und sich Sicherheit und klare Definitionen wünschen. Können Sie das nachvollziehen? Also den Backlash, den es da gibt, den konservativen Backlash?
Ja, total. Ich habe ehrlich gesagt heute Morgen dran gedacht, beim Frühstücken.
Inwiefern?
Naja, weil wir immer von Post und Trans und hast du nicht gesehen reden. Aber was ist das Hier und Jetzt? So, was ist denn das, was wir hier haben? Ich glaube, ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der wir einfach im Hier und Jetzt sind und dass es dafür eine Definition gibt und nicht irgendwie immer erklären wollen, woher wir kommen. Weil deswegen entsteht ja dieses Trans. Weil wir die Vergangenheit so gegenwärtig für uns ist, heißen wir ja Post oder Trans oder sonst was.
Mhm.
Aber was ist mit dem Hier und Jetzt, wo die Vergangenheit und die Zukunft gegenwärtig ist. Ja, das ist das, was ich sagen wollte.
Das ist ein super Schlusswort. Das ist also natürlich keine Antwort, aber auf jeden Fall die Frage, mit der wir weitermachen sollten. Vielen Dank für den Besuch, der ja Yildirim.
Vielen Dank für die Einladung.